Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Montagnachmittag und es ist wieder Zeit für eine neue Folge Anpfiff 15:30. Mit der heutigen Folge gibt es dieses Jahr uns noch insgesamt dreimal zu hören. Wir sind quasi euer Weihnachts-Countdown. Der zweite Advent liegt hinter uns. Und ich begrüße Fabi und Sören. Grüß euch, Jungs.
Hallo zusammen.
Ho, ho, ho. Schöne Grüße aus Meerbusch, ja. Mittendrin in der Adventszeit.
Und ich habe Fragen an euch. Die erste, steht der Tannenbaum bei euch schon?
Yes.
Ja? Seid ihr eher schlagen oder frisch kaufen oder aus dem Keller holen und aufbauen? Welche Fraktionen seid ihr?
Das muss Fabi beantworten. Das steht bei uns nämlich heute, beziehungsweise diese Woche auf der To-Do-Liste, Weihnachtsbaum kaufen. Aber wir werden wahrscheinlich in die Richtung Nachhaltigkeit rutschen und einen schönen Plastikbaum kaufen.
Okay.
Yes, ich habe tatsächlich selbst geschlagen, beziehungsweise gesägt. Das erste Mal tatsächlich in meinem Leben. Das ist ein wunderschöner Baum, säuft wie ein Loch tatsächlich. heute Morgen gleich mal zwei ganze Kannen Wasser nachbekommen. Aber das sagt man ja immer bei frisch geschlagenen Bäumen, dass das so ist. Aber tatsächlich ist Sörens Ansatz eigentlich der richtige, auch wenn natürlich der, ja, wie sagt man, der Duft eines genau. Tannenbaums. Der hat schon was Magisches in der Adventszeit, muss man ehrlicherweise zugeben.
Und ist für die Kinder wahrscheinlich auch gar nicht mal so unschön, ne? So ein frisch geschlagener Baum im Papa.
Ja, dabei, also ne? Wir hatten Samstagabend auf jeden Fall knapp 90 Minuten Unterhaltung pur beim Tannenbaum schmücken. Wir haben sogar noch eine kleine Eisenbahn unterm Baum, die auch immer zumindest für ja mittlerweile noch knappe 90 Sekunden Unterhaltung sorgt. Danach ist eigentlich auch schon wieder egal. Nee, ist was ganz Besonderes und ich glaube, das bleibt auch bei der Kleinen hängen.
Sehr schön. Gib mir nur noch mal einen Tipp, Fabi, wo bewegen wir uns momentan preislich? Ich muss nämlich heute noch los, hab den Auftrag.
Ich sage mal so, es ist ein gutes Sitzplatzticket bei Bayer Leverkusen für 50 Euro.
Ja, okay, gut, dann weiß ich schon mal, in welcher Range ich mich da nachher bewege. Gut, alles klar. Guter Übergang, Fabi. Zwar nicht abgesprochen, aber perfekt. Kommen wir zum DFB-Pokal. Da blicken wir mal zurück. Für dich wahrscheinlich ja nicht so gerne. Aber da hatten wir eigentlich im Achtelfinale schon das vorgezogene Finale zwischen den Bayern zu Hause. Die empfingen Bayern 04 Leverkusen. Am Ende zieht Leverkusen das Spiel mit 1-0. Aber eine Szene ist eigentlich so mit die das ganze Spiel überschattet hat und auch so das Spiel in eine Richtung dann später geleitet hatte.
Ich glaube, das Schönste an der Situation war, dass es so klar war, dass es keine zwei Meinungen gibt, glaube ich, ob es tatsächlich eine rote Karte war. Die war es zu 100%. Ziemlich früh im Spiel, ich glaube, 17., 18. Minute müsste es wohl gewesen sein. Und für mich als Bayern-Fan, aber eben auch als Fußball-Fan, ich war tatsächlich ein bisschen angenervt, weil eigentlich dann das Spiel ja, ein Stück weit nicht entschieden, auf keinen Fall. Das hat man dann ja im weiteren Verlauf gesehen. Aber es war ein anderes Fußballspiel und ich hätte gern Leverkusen gegen Bayern 11 gegen 11 bis zum Ende gesehen. Auf der anderen Seite gibt es Leverkusen-Fans, die sich natürlich darüber gefreut haben, was ich auch nachvollziehen kann, wenn man die Fanbrille aufhat. Es war dann kein hochklassiges Spiel mehr. Das muss man ganz klar so sagen, wo sich die Bayern teuer verkauft haben mit 10 Mann. Ich glaube, man hat die Unterzahl eigentlich kaum bis gar nicht wirklich im Spiel gemerkt. Die Leverkusener ja von Anfang an mit einem super defensiven Ansatz ins Spiel gegangen, haben dann sich auch sehr, sehr schwer getan, Torchancen zu erspielen, selbst auch in Überzahl. Trotzdem am Ende des Tages, das ist der Pokal und Fußball ist nach wie vor ein Ergebnissport. Diese eine Chance wurde dann effizient genutzt. Du kommst weiter und ich glaube, mittlerweile interessiert schon keinen mehr, ob jetzt mit 10 oder mit 11 Mann, aber du hast den FC Bayern ausgeschalten und bist dadurch eigentlich Topfavorit auf den Pokal. Hast meines Erachtens aufgrund des Verlaufs bisher eigentlich nur noch ein, zwei Mannschaften drin, die dir vielleicht irgendwo ein Stück weit gefährlich kommen können an einem guten Tag. Und deswegen beste Voraussetzungen, um vielleicht den Pokal zu verteidigen.
Mhm. Richtig. Fabi, ich musste mal ein bisschen in meinem Gehirn schaufeln hin und her. Das letzte Mal, wo wir bei einem Pokalendspiel waren, da war, glaube ich, auch das letzte Mal, wo die Bayern im Finale standen, glaube ich. Jetzt das fünfte Mal in Folge, frühzeitig ausgeschieden. Dann ist es, glaube ich, 6 Jahre her, dass sie gegen Frankfurt das Finale verloren hatten. Seitdem ist da, glaube ich, irgendwie ja, der Wurm drin. Ne?
Müssen war 6 Jahre. Ein gebrauchter Tag an dem dem Tag in Berlin. Weiß ich noch, mit den Familien zusammen waren wir vor Ort. Schreckliches Spiel für den Bayern-Fan tatsächlich. Ja, wobei war nicht das Jahr danach noch klar. Das war Jahr danach und im Corona-Jahr haben wir doch auch Leverkusen besiegt im Pokalfinale.
Ah ja, stimmt. Gut, ich wollte schon sagen, das wäre aber eine bittere Serie gewesen. Na gut, sei es drum. So, dann machen wir weiter. Die Bremer ziehen das Ding in der Nachspielzeit gegen tapfer kämpfende Darmstädter.
Ja, aber schon mehr als verdient, würde ich sagen. Ich glaube, war ein recht einseitiges Spiel. Darmstadt haben nicht viel gemacht, offensiv. Verdient weitergekommen, Werder Bremen.
Mhm. Favoritenrolle gerecht geworden ist auch der VfB Stuttgart mit einer etwas besseren B11 in Regensburg mit 3:0. Die größte Überraschung am Dienstag gelang eigentlich der Bielefelder Mannschaft, die den SC Freiburg mit 3:1 aus dem Pokal schoss. Und somit jetzt in der nächsten Runde der einzig verbliebene Drittligist ist. Und dann haben wir noch am Mittwoch, Fabi, das ja, andere Topspiel, RB Leipzig gegen die Frankfurter Eintracht.
Klare Geschichte, würde ich sagen. Leipzig in dem Sinne tatsächlich im Stil einer Spitzenmannschaft. Superschöne Tore auch, kann ich nur empfehlen, wer sie noch nicht gesehen hat, nochmal nachzugucken. Und am Ende ja wirklich die Frankfurter ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, würde ich behaupten, und wirklich auch spielerisch überzeugt.
Ja, das war so der erste vermeintliche Befreiungsschlag dann für die Leipziger auch. Der 1. FC Köln gewinnt in der Verlängerung gegen die Hertha, war auch ein ziemlich intensives Spiel mit vielen strittigen Szenen, Platzverweisen, späten Toren, war auch alles mit dabei. Die Kölner als einziger Zweitligist dann in der nächsten Runde mit dabei. Und dann haben wir noch ja, den VfL Wolfsburg, der gewinnt 3:0 gegen die TSG Hoffenheim. Ziemlich souveräner Auftritt der Wolfsburger Mannschaft, da kommen wir mit Sicherheit später noch drauf zu sprechen, setzen ihre Siegesserie weiter fort. Und dann haben wir noch den FC Augsburg, der sich beim KSC im Elfmeterschießen mit 5:4 durchsetzt. Das waren die Spiele vom DFB-Pokal. Und dann ging es am Freitag schon weiter, den Spieltag eröffneten der VfB Stuttgart daheim gegen Union Berlin Sören.
Ja, in einem recht, würde ich sagen, ereignisreichen Spiel. Erste Halbzeit eigentlich recht ausgeglichen. Dann geht Union Berlin ein bisschen glücklich in Führung. Zweite Halbzeit Blitzstart auch von Union Berlin. Dann auf 2:0 erhöht. Aber so nach dem 2:0 für Union, glaube ich, war schon der VfB dann auch in der Lage, mehr Druck zu erzeugen, offensiv besser nach vorne zu kommen. Ja, am Ende natürlich das Spiel dann komplett gedreht. Aber ich glaube, der VfB oder für den VfB geht es jetzt auch in den nächsten Wochen eher nur darum, wirklich die Punkte zu holen. Man hat gesehen, man kann auch einen 0-2-Rückstand wettmachen in einem Spiel, wo man vielleicht anders als in den letzten Wochen, wo man eigentlich gut gespielt hat und keine Punkte geholt hat, jetzt auch nicht so überzeugt war, aber 3 Punkte geholt hat. Und eigentlich, glaube ich, wäre es schon gerechter gewesen, wenn das Spiel 3-3 ausgeht oder 2-2. Aber am Ende hat sich dann, ja, so muss man es, glaube ich, sagen, die Qualität dann letztendlich durchgesetzt.
Mhm. Fabi, für die Unioner, Sören hat das gerade angesprochen, waren es auf jeden Fall nach dem 2:0 verschenkte Punkte auf jeden Fall. Sind ja seit 7 Spielen, ja, 7 Spiele sieglos, 2 Unentschieden nur da geholt, 5 Niederlagen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht nach einem 2:0. Die Stuttgarter ein bisschen glücklich halt, ne? Das Spiel noch gezogen hinten raus.
Ja, würde ich auch sagen. Tatsächlich, zumal mich auch überrascht hat, dass die Stuttgarter wieder mal so wenig mit ihrem Ballbesitz anfangen konnten, weil es war alles vielleicht ganz ansehnlich bis zum Mittelfeld, aber sobald es dann in die heiße Zone ging, war es dann recht ungefährlich und daher schon auch ein Stück weit überraschend, meines Erachtens, nach dem Spielverlauf, dass es dann auch noch dazu reicht, das Spiel komplett einmal zu drehen. Am Ende des Tages war es ein kleiner Befreiungsschlag für den VfB, glaube ich.
Mhm. Also die Wende wechselte Sebastian Hoeneß dann eigentlich zur Halbzeit ein, wollte Made dann zum 1-2 und 2-2 zweimal schön freigespielt, im und am 16er. Ganz stark Abschluss dann hinterher. Und mit seinem ersten Bundesliga-Tor dann im 118. Spiel für den VfB war Atakan Karasor dann der Siegtorschütze zum 3-2 für den VfB. Und dann würde ich sagen, Fabi, starten wir mit Bayer Leverkusen in den Samstag hinein. Die ihr Heimspiel, ja, souverän war es jetzt vielleicht nicht vom Ergebnis, aber am Ende doch verdient 2-1 gegen Pauli gewinnen?
Ja, doch. Also so muss man es tatsächlich auch sagen. Also ich glaube, Pauli wieder mal auswärts. Klar, du spielst gegen einen Gegner, der weit außerhalb deiner Kragenweite liegt. Trotzdem haben sie sich, würde ich sagen, so verkauft, wie die Mannschaft sich verkaufen muss, die da hinten in der Tabelle steht. Wichtig auch Torverhältnis, dass du nicht auswärts 5, 6, 7 Kisten kassierst. Du kommst dann sogar noch relativ spät zum Anschlusstreffer. An einem ganz, ganz guten Tag mit super viel Glück nimmst vielleicht sogar noch einen Punkt mit. Wenn man aber auch ehrlich ist, dann war das sehr, sehr souverän von den Leverkusen runtergespielt. Es war kein Feuerwerk, ganz im Gegenteil. Es war teilweise mau, dürftig, vor allem im Spiel nach vorne, beziehungsweise die Abschlüsse zu finden. Aber da kann man es, glaube ich, auch relativ kurz machen. Es ist ein Pflichtsieg gegen Pauli zu Hause. Und damit können wir es aber eigentlich mehr oder weniger belassen.
Ja, erste Halbzeit, Leistung voll abgerufen. Zweite Halbzeit dann zwei, drei Gänge zurückgeschaltet, Sören. Ja, und Fabi hat es gesagt, am Ende, wie die Wochen davor, teilweise Leverkusen ja auch wie gegen Kiel dann noch den Ausgleich bekommen. Aber so am Ende, ja, drei Punkte, fragt keiner mehr nach. Fünf Spiele am Stück jetzt gewonnen, die Leverkusener. Ja, Xavi Alonso hat es hinterher gesagt, haben die Lehren aus den letzten Spielen gezogen. Von daher Mund abputzen und weitermachen. So, und womit zu mit weitermachen?
Boah, gute Frage. Warum? Ja, wir können gerne im Tabellenkeller bleiben. Und das, ja, im Prinzip das Spiel Bochum-Bremen ist auch relativ fix zusammengefasst. Ich glaube, der.
Darf ich da ganz kurz noch, bevor du dann hast den kompletten. Fabi, kurze Frage an dich. Du gehst ja auch häufig in Fußballstadien. Warst auch schon mit mir häufig unterwegs. Und gerade wenn wir als Fans auswärts fahren, sind wir ja mittlerweile so clever, wenn man nicht Karten im Gästeblock hat, dass man sich neutral kleidet in der Regel, um gewissen Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Dann frag doch mal den Sören, wie man das in Bochum machen müsste und sollte.
Sören. Bochum, wie macht man das in Bochum?
Auch so, denn im Stadion an der Castroper Straße ist die Regel, dass man eben auch im Heimbereich keine Gäste Trikots oder grundsätzlich nicht so gekleidet ist, dass man den Gästen zugehört. Tobi will auf die Tatsache hinaus, dass ich mit einem Familienangehörigen im Stadion war, der Bremen-Fan ist, der sich ein Trikot angezogen hat, unter einem Pullover, muss man dazu sagen. Und dann waren wir am Eingang, sind reingegangen, wurden vom Ordner abgetastet. Und ehe ich mich versah, war mein Partner quasi schon wieder aus dem Stadion raus, denn er wurde rausgeworfen quasi, weil sie das Trikot gesehen haben. In dem Sinne haben wir auch ein bisschen Pech, dass sie so genau geguckt haben, denn vor uns war eine Gruppe Bremer, die recht offensichtlich aus Bremen kamen. Die auch rausgeworfen worden sind. Tja, und dann hatte ich die Wahl, im Stadion bleiben oder mich ebenfalls opfern. Und dann habe ich mich natürlich auch geopfert. Und so mussten wir quasi das Spiel nicht auf unseren sehr, sehr guten Plätzen, die ich organisiert habe, schauen, sondern zu Hause.
Mich würde interessieren, was das Familienmitglied dir auf der Fahrt nach Hause mitgeteilt hat.
Schweigen. Ja, lernt man dazu, Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, das nehmen wir mit oder er nimmt es mit. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich. Aber im nächsten Jahr fahren wir dann nach Bremen. Ich werde kein Bochum-Trikot anziehen, wenn wir Plätze im Heimbereich haben. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann ins Stadion gehen können.
Das ist natürlich, ich spaß mir den Kommentar. Oh Gott.
Und gut,
stell dir mal vor, Tobi, wir wären damals, als wir in Liverpool waren,
echt?
Und die hätten zu uns gesagt, ab nach Hause.
Ja, das wäre auch bitter gewesen, ja. Aber da haben wir ja Glück gehabt. Aber sei es drum, ich denke mal, das Bremen-Trikot wird erstmal im Schrank ganz weit hinten landen oder erstmal gewaschen werden, um die schlechten Energien davon runterzuwaschen sollen. Aber unterm Strich war es auch für den VfL Bochum wieder ein gebrauchter Tag.
Ja, gebrauchter Tag. Fangen wir mit dem Positiven an. 45 Minuten war es ein ordentlicher Auftritt vom VfL. Gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, hat man schon gezeigt, dass man versucht hat, mutig aufzutreten, das Heimspiel irgendwie dann eben auch positiv zu bestreiten. Aber dann in der zweiten Halbzeit ist man nach knapp 60 Minuten 1-0 in Rückstand geraten und nach dem Gegentreffer kam nichts mehr. Da war die Luft raus vom VfL, da hat man wirklich gemerkt. Gerrit Holtmann hat vom 30-Kilo-Rucksack gesprochen, den man dann aufhatte. Ich würde noch ein paar Kilos drauflegen, weil danach kam gar nichts mehr. Man hat die Verunsicherung gespürt. Man hat gesehen, dass man dann eben auch nichts mehr ausrichten kann. Gerade offensiv wird es einfach an jedem Wochenende deutlich, dass man die Qualität nicht hat für die Bundesliga. Und dementsprechend konnte Werder Bremen mit relativ wenig Aufwand nach der Führung das Spiel über die Zeit bringen, verdient gewinnen. Und für den VfL wird es immer mehr darauf hinauslaufen, dass man absteigen wird mit der Art und Weise. Klar kann man immer noch sagen, okay, die vor dir stehen, haben auch nicht gewonnen. Ich würde es aber andersrum drehen. Es war wieder eine verpasste Chance, irgendwie ranzukommen. Aber wenn du die Heimspiele gegen vermeintliche Gegner nicht gewinnst, die du schlagen musst, dann wird's düster. Und von daher sehe ich da eben aktuell auch keine positive Trendwende.
Ja, vor zwei Wochen wurde es ja so dargestellt, dass man jetzt vier Endspiele bis zur Winterpause vor sich hat. Man verliert in Augsburg, hat man verloren, ne? Gegen Leverkusen den Punkt geholt. Ja, und jetzt fährst du nach Union nächste Woche und hast dann das Heimspiel gegen Heidenheim. Wenn bis zur Winterpause da nicht Minimum 4 Punkte bei rumkommen, besser eher 6, dann sehe ich aber ganz, ganz schwarz. Ich habe mir am Wochenende mal die Mühe gemacht, bin mal so die Kader der Bundesligisten ab Position 13, 14, 15 so im Kader durchgegangen, ob da eventuell ein Stürmer bei ist, der in Bochum vielleicht zur Winterpause weiterhelfen könnte. Aber da muss ich auch leider enttäuschen.
Ja, ich glaube, das wäre auch, meine Meinung wäre es auch der falsche Weg, wenn man jetzt im Winter irgendwelche Notkäufe holt, irgendeinen Spieler, der beim anderen Team auf der Bank sitzt oder so. Ich glaube schon, dass du jetzt dann eben auch die Chance nutzen musst, vielleicht dann auch ein paar Spieler loszuwerden, noch ein bisschen Kohle dafür zu bekommen. Perspektivspieler zu holen, die einfach jetzt noch Bock haben, ein halbes Jahr Bundesliga zu spielen und dann mitmachen den Weg in der zweiten Liga. So ehrlich, glaube ich, muss man jetzt auch sein, weil alles andere wäre ein Wunder und das Wunder ist quasi nicht mehr zu erreichen. Von daher wird es schon Sinn machen, dich vielleicht auch vom Großteil der Spieler zu trennen und dann einen Neuaufbau zu starten.
Fabi, gehst du da als Bochum-Manager mit beim Sören oder würdest du sagen, wir wissen ja alle, die zweite Liga, bis man da wieder rauskommt, das kann Jahre dauern oder lieber jetzt nochmal das Geld, was man die letzten Jahre eingenommen hat, vielleicht dann doch nochmal auf gut Glück verfeuern und hoffen, dass da vielleicht ein, zwei einschlagen.
Was heißt auf gut Glück? Ich glaube schon, dass du ein, zwei Transfers machen kannst, die dir vielleicht sofort helfen. Ich glaube, das Gute dieses Jahr, wenn man sich die Tabelle anschaut, dass man in die Winterpause geht mit noch zwei ausstehenden Spielen in der Hinrunde. Das heißt, meines Erachtens sind es dann 19 Spiele, die du im neuen Jahr nochmal hast. Jetzt ist natürlich dann auch für den VfL so eine Situation, wo du in der Winterpause hast ein paar Tage vielleicht dann auch nochmal Vorbereitungszeit, die Sinne neu schärfen kannst, mit Sicherheit auch Hacking die Zeit nutzen kann, vielleicht auch nochmal das ein oder andere marginal anzupassen und du musst es auf jeden Fall versuchen. Du darfst die Liga jetzt nicht abschenken. Ganz im Gegenteil. Und wenn man so guckt, sieht es nach gewaltig viel aus. Am Ende des Tages sind es 8 Punkte in 19 Spielen, die man aufholen muss. Also es ist im Fußball schon vieles passiert. Und wie gesagt, ich sehe da andere Mannschaften, die nicht zwingend viel besser sind als die Bochumer. Und von daher glaube ich schon, dass man weiterhin hoffen muss und wie gesagt, der Mannschaft auch Zeit geben. Ich glaube, wenn man was Positives finden muss beim VfL Bochum, dann ist es durchaus dass man trotz der Niederlagen, es waren knappe Niederlagen, es war nicht wie in den ersten Spielen teilweise, dass du dir 3, 4, 5 Dinge einfängst. Klar, derst du auch nicht gegen solche Gegner. Aber das ist das Positivste, dass es mittlerweile schwerer geworden ist, gegen den VfL Tore zu erzielen.
Ja. Vielleicht auch noch Bernardo, Bernardo ist ja auch zurück am Wochenende, auch nochmal ein bisschen Verstärkung für die Defensive. Also, aber 29 Spiele am Stück, sie haben immer mindestens ein Gegentor gekriegt.
Ja.
Ne? Das ist natürlich auch so eine Zahl. Aber gut, dann nächste Woche auf ein neues an der alten Försterei. Machen wir mit der Mannschaft weiter, die vor dem VfL Bochum steht, Sören. Holstein Kiel, die verlieren ihr Heimspiel zu Hause gegen RB Leipzig mit 0-2. Ja, die Leipziger melden sich mit dem ja schon abgezockten 2-0 Auswärtssieg auch in der Liga wieder zurück mit einem Erfolg. Nach zuletzt 4 sieglosen Spielen und nur einem Punkt reicht den Leipzigern eigentlich eine ja, durchschnittliche Leistung. Hatten in der ersten Halbzeit, glaube ich, einen Torschuss, der zum 1-0 durch Šeško führte. Brutal effektiv, zweite Halbzeit, bekommen sie einen Elfmeter geschenkt. Ja, setzen ihre gute Serie gegen Aufsteiger fort. Jetzt in 34 Spielen 30 Siege gegen Aufsteiger und 4 Unentschieden. Ja, und ich glaube, bei den Kielern kann man festhalten, unterm Strich nicht ansatzweise auf Augenhöhe gewesen, ne? Gegen RB Leipzig.
Ja, es war ein Qualitätsunterschied. Du hast richtig gesagt. Ich glaube, es war jetzt keine Top-Leistung, die Leipzig abrufen musste. Ich glaube, sie haben auch relativ schnell gemerkt, dass sie ja nicht mit einem recht unbequemen Auftreten der Kieler rechnen mussten, weil das, ja, ich fand schon in den ersten Minuten musst du eigentlich schon, wenn du eine Mannschaft bist, die nicht die Qualität hat, musst du schon dagegen halten. Ich fand, dass Leipzig teilweise wirklich auch frei aufspielen konnte, nicht unbedingt in harte Zweikämpfe verwickelt war. Und ja, wenn du dann nach einer halben Stunde aus Leipziger Sicht in Führung gehst, und dann kannst du wirklich auch mal einen Gang zurückschalten. Das hat man gemerkt, das war eine abgezockte Leistung. Ich glaube, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
Mhm. Weil Marco Rose war von seiner Mannschaft hinterher auch sehr angetan, hat ja die letzten Wochen immer bemängelt, dass Kampf und auch die Arbeit gegen den Ball ein bisschen, schleifen gelassen wurden. Aber da war er recht angetan, haben Kampf angenommen und hart gearbeitet. Also er klang sehr zufrieden und ich glaube, zumindest bis zur Winterpause, wo man sich ja dann wohl bei den Oberen in Leipzig zusammensetzen will, hat Marco Rose jetzt erstmal wieder für ein bisschen Ruhe gesorgt, ne?
Ja gut, ich glaube halt einfach viel mehr mit dem Pokalerfolg jetzt am Wochenende, das kann man wirklich kurz machen. Also in Kiel musst du gewinnen, das ist der Tabellenvorletzte. Ich glaube, es war eher Erleichterung, die da aus ihm gesprochen hat tatsächlich. Und man darf das jetzt auch nicht größer machen, als es eigentlich war. Und für mich war es ein Pflichtsieg, der zu erwarten war für so eine Mannschaft wie Leipzig und nicht mehr und nicht weniger.
Ja. So, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Frankfurter Eintracht. Hier musste sich am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse am Ende mit einem 2-2 gegen den FC Augsburg zufrieden geben. Unter der Woche ja schon gegen Leipzig rausgeflogen. Ja, bisher 13 von 15 Punkten zu Hause geholt. Am Ende etwas glücklich noch das 2-2 gegen den FCA erzielt. Was machen wir mit den Frankfurtern? Leichter Abwärtstrend zu erkennen oder?
Ja, also es war irgendwie ein komisches Spiel. Ich glaube schon, erste Halbzeit, dass die Eintracht auch ja schon die bessere Mannschaft war. Dann gehst du in der zweiten Halbzeit 1-0 in Führung. Da hast du eigentlich schon gedacht, okay, jetzt passiert nicht mehr viel. Dann hat Augsburg das Spiel irgendwie aus dem Nichts gedreht. Da hat ja Frankfurt teilweise auch unerklärlich in der Abwehr die Fehler gemacht. Klar schießt du da noch das 2-2, aber ich glaube, mit der Leistung war auch Dino Topmöller sicherlich nicht zufrieden, weil ich glaube schon, gerade nach den letzten Wochen, dass jeder damit gerechnet hat, dass du auch gegen Augsburg gewinnst. Vielleicht gehören solche Spiele dazu, dass du auch mal 2 Punkte verschenkst. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie Frankfurt gespielt hat in den letzten Wochen, sollte man trotzdem noch positiv erwähnen. Und nach dem Spiel jetzt nicht alles schlecht reden. Sie stehen auf einem sehr, sehr guten Tabellenplatz. Und ich glaube, das ist im Moment das, was zählt.
Halte ich ein bisschen dagegen, ganz kurz von meiner Seite aus, weil ich glaube, das ist das Problem, was die Frankfurter die letzten Jahre immer wieder hatten in der Liga. Du hast momentan eher einen Trend, der in die falsche Richtung vermeintlich geht. Jetzt spricht man hier von einem 2:2 gegen Augsburg und einer Niederlage unter der Woche gegen Leipzig. Die verfälscht ein bisschen das Gesamtbild. Trotzdem, das muss man festhalten, kommt jetzt dann auch die Woche der Wahrheit. Du spielst jetzt in Lyon, meines Erachtens in der Europa League, und spielst dann auswärts gegen Leipzig. Sollten da nochmal zwei Niederlagen folgen, dann würde ich schon sagen, ist die Stimmung eine andere als vielleicht jetzt noch, wo man auch sehr, sehr gut dasteht in der Tabelle. Deswegen, es wird sich zeigen, und ich glaube, zum Jahresabschluss müsste das Derby, glaube ich, gegen die Mainzer noch sein. Ja. Also es sind jetzt schon nochmal ein paar spannende Spielchen bis zur Winterpause. Mhm.
Ja, gerade mit einem Sieg gegen Lyon, Frankfurt auf jeden Fall dann qualifiziert dann für die nächste Runde. Ja, und ja, dann trifft man sich zum Rückspiel auch wieder in Leipzig, glaube ich, ne? Oder ist das dann in Frankfurt das Spiel? Weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, in Leipzig.
In ja. Leipzig auch, okay. Ja, vielleicht gibt es da ja dann die Revanche. So, Fabi, dann lass doch mal mit was Positivem weitermachen. Die Bayern.
Ja, tatsächlich ganz komisches Spiel, tatsächlich sehr, sehr langweilig auch. Selbst für mich als Bayern-Fan zu gucken, die erste Halbzeit. Viel Ballbesitz für die Bayern, alles im Griff gehabt, fast ja, die Heidenheimer fast in den Schlaf gewogen mit viel Ballbesitz, einem frühen Tor. Dann hat man es ein bisschen verpasst, sich wirklich zwingende Torchancen zu erspielen. Geht dann in die Halbzeit, die Welt war in Ordnung. Individueller Patzer und du holst eine Mannschaft zurück, die eigentlich an dem Tag nichts zu holen hat. Ganz komisch. Auch dann Gamechanger Musiala eingewechselt in der 50. Minute, der eindrucksvoll bewiesen hat, warum er so viel wert ist und welchen Stellenwert er mittlerweile für die Mannschaft hat. Du machst das vermeintliche 3-1 als Vorentscheidung und im gleichen Gegenzug bekommst du dann wieder ein Tor durch Unachtsamkeiten, bevor dann Musiala das Spiel wieder entscheidet. Auch hier. Das war ein ganz klarer, verdienter Sieg für die Bayern, viel Ballbesitz. Auch wenn die Heidenheimer zu zwei Toren gekommen sind, das war sehr, sehr souverän im Gesamten über die 90 Minuten. Und von daher ein bisschen erholt letztendlich vom Pokalschreck vor der internationalen Woche. Also ich denke, alles in Ordnung.
Okay. Didi Hamann hatte es, glaube ich, bei Sky 90 angesprochen, dass so die letzten Wochen gerade die Leistung der Außenspieler alle so ein bisschen durchhängen. Und dass Jamal Musiala so mehr oder weniger so der Einzige ist, der ja, den Bayern in den letzten Wochen so die Spiele eigentlich rettet.
Kann man so sehen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, Musiala glänzt auch nur deshalb so, weil er natürlich die Räume bekommt durch eben auch die Kollegen, die auf den Außenbahnen spielen. Ich glaube, wenn man vielleicht da irgendwo so das Haar in der Suppe suchen muss, dann ist es eher bei der Effizienz, weil grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass Chancen da sind. Am Ende, so ist es immer im Fußball, ist ein bisschen, finde ich natürlich auch schwierig. Jetzt hast du unter der Woche verloren, jetzt wird vieles anders oder kritischer beäugt. Ich glaube, die Bayern stehen mit 6 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze mit einer Tordifferenz von plus 31. Da jetzt irgendwo ja, Gründe zu suchen. Ich glaube, es ist einfach so Phasen in der Saison, die es immer mal wieder gibt. Fakt ist, der ein oder andere hat zu wenig Scorer auf seinem Scoreboard. Da stimme ich mit ein, aber trotzdem, ich glaube, für die Offensive wird der FC Bayern auch außerhalb von Deutschland hin und wieder beneidet.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Gut, und dann kommen wir zum Samstagabend-Topspiel. War ja wirklich ein gutes Topspiel. Ich habe nur die erste Halbzeit sehen können. Daher Punkteteilung im Borussen-Duell. Das erste Mal nach 23 Spielen mal wieder eine Punkteteilung zwischen beiden Mannschaften. Ein Spiel, wo es viele strittige Szenen gab. Das könnt ihr beide am besten mal aufschlüsseln.
Vorweg würde ich sagen, auf jeden Fall ein sehr gerechtes 1:1 Unentschieden. In der ersten Halbzeit, ja, wenig Highlights, würde ich sagen. Dortmund ein bisschen besser. Wobei ich die Gladbacher, muss ich sagen, auch über die gesamten 90 Minuten gar nicht so schlecht fand. Und in der zweiten Halbzeit, klar, ging es ein bisschen Zur Sache, da hast du ein paar strittige Szenen gehabt, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden. Aber unterm Strich glaube ich auch nach dem 0-1-Rückstand ist Gladbach zurückgekommen und hat aus meiner Sicht den Punkt mehr als verdient gehabt. Und für Dortmund muss man so sagen, glaube ich, ja, zwei verschenkte Punkte, die im Kampf um eine vermeintliche Aufholjagd zu den Top 3 auf jeden Fall fehlen werden.
Mhm. Vor allem nach dem Punkt letzte Woche in München dann, der ist dann auch quasi nicht mehr wirklich was wert. Da hätte man jetzt schon einen Sieg folgen lassen müssen, Fabi.
Ja, also vielleicht einfach auch noch meine Einschätzung zum Spiel. Also fußballerisch fand ich, war es jetzt kein so gutes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand von beiden Seiten im Spielaufbau super viele Fehler. Es war nie wirklich über längere Phasen des Spiels wirklich flüssig und am Ende des Tages glaube ich schon auch ein gerechtes Ergebnis. Ich kann nachvollziehen, dass sich beide Seiten ein bisschen ärgern. Wie gesagt, wenn wir jetzt über den BVB sprechen wollen, ja, das ist zu wenig. Viel zu wenig. Du hast auch an dem Samstagabend den Sieg auch gar nicht wirklich meines Erachtens verdient gehabt, weil dafür war man dann auch zu wenig spielbestimmend, zu wenig zwingend, zu wenig Torchancen. Du bist auch super abhängig gewesen, auch hier in dem Fall von Bino Gittens, der mit einer Einzelaktion im Zweifel vermeintlich das Spiel entschieden hat. Aber auch hier, du willst eine Spitzenmannschaft sein, du spielst auswärts in Gladbach. Meines Erachtens hast du auch noch sehr, sehr viel Glück gehabt, dass es nicht vorher schon Elfmeter gab. Wenn ihr mich fragt, zumindest. Und alles in allem tritt der BVB irgendwo auf der Stelle. Und ja, das ist das, was ich nach dem Spiel gegen Bayern auch schon gesagt habe. Du holst einen Punkt gegen Bayern, der meines Erachtens viel zu wenig war mit den Ansprüchen, die man hat. Man hat sich super viel schön geredet. Und du spielst dann die Woche drauf auswärts in Gladbach und ja, überzeugst wieder nicht. Tatsächlich stehst du jetzt mit 2 Auswärtspunkten nach wie vor, glaube ich, ganz hinten drin in der Auswärtstabelle.
16.
16. Ja, brauchen wir nicht weiter reden. Also für mich war da ja nicht viel Gutes dabei, viel zu wenig.
Nuri Sahin war auch restlos bedient bei den Interviews hinterher nach dem Spiel. Er sagte auch, nach der Führung müssen wir das Spiel, wie er so schön sagte, killen, das 2-0 nachlegen und dann ist das Ding durch. Gerardo Seoane war gerade mit der Einstellung seiner Mannschaft gerade defensiv sehr zufrieden, sagte, mit dem Unentschieden gegen den starken Gegner können wir sehr gut mitleben. Ja, die beiden strittigen Szenen, erste Halbzeit, Fabi, einmal Benze Baini gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, tritt ihm auf den Fuß drauf im 16-Meter-Raum. Kein VAR-Check, nichts. Hätte man meiner Meinung nach vielleicht sogar auf Elfmeter entscheiden können. Und dann.
Also es war zumindest das erste Mal in meinem Leben, dass ich bei einer Elfmeterszene gehört habe, dass es ein Unfall war. Also ich muss auch gleich dazu sagen, aus Fußballersicht möchte ich für sowas auch keinen Elfmeter haben. Das steht außer Frage. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte auch nicht alles gegen Dortmund wenden, aber es gab auch schon gelbe Karten, es gab gelb-rote Karten, es gab rote Karten. Aber das war das erste Mal, dass ich bewusst davon gehört habe, dass es ein Unfall war und dass es für sowas eben keine Ahnung gibt. Ich glaube, so wie es dann entschieden worden war, war es richtig im Sinne des Fußballs. Ich musste aber auch dann erst im Nachgang, nach dem Spiel auch lernen, dass es eben auch in der Fußball-Bundesliga, ja, wie haben sie es genannt, unglückliche Unfälle gibt. Aber wenn man die Szene so reinsieht, ja, für sowas gab es mit Sicherheit auch schon mal Elfmeter, auch wenn der Ball ins Aus geht. Aber wie gesagt, im Sinne des Fußballs, glaube ich, richtig entschieden, oder okay. Sören?
Ja, gehe ich mit.
Gut, dann die strittigste Szene, die war, glaube ich, auch noch in der ersten Halbzeit, auch Flanke oder Eckball war es von den Gladbachern. Abschluss der Gladbacher dann und Gyrassi steht dann im Blickwinkel von Kobel, im Blickfeld und bekommt den Ball an die Hand. Ich glaube, der Ball wäre auch ins Tor gegangen. Geht dann zur Eckfahne. Auch kein VAR-Check. Klares Handspiel.
Also Sören, willst du vielleicht jetzt, bevor ich da loslege...
Also das war mein erster Eindruck, auch wenn ich die Bille jetzt in der Wiederholung sehen würde, ist es für mich ein Elfmeter. Klar kannst du jetzt auch wieder argumentieren, so wie es Fabi gemacht hat, im Sinne des Fußballs. Willst du vielleicht bei solchen Aktionen keinen Elfmeter geben? Aber für mich, das war mein Impuls, ist es immer noch, ich hätte schon auf Elfmeter entschieden.
Der Arm war wohl nicht auf Spannung, deswegen, Fabi, Herr Schlack hatte ja nur so rum, deswegen hat man wohl nicht gegeben. Ne?
Also ganz ehrlich, da bin ich mittlerweile irgendwo auch ratlos, tatsächlich, weil da fühlst du dich als Fußballfan auch irgendwo verarscht. Nicht, weil ich jetzt wollte, dass Gladbach unbedingt einen Elfmeter bekommt, aber in dem Sinne war das für mich ein glasklarer Elfmeter, weil ich schaue so viel Bundesliga und Fußball international. Und Vergrößerung der Körperfläche, die war vorhanden. Der Ball geht an den Arm. Der Ball wäre aufs Tor gekommen. Ob er ins Tor gekommen wäre, weiß ich nicht. Ja, wie klar muss denn ein Elfmeter sein tatsächlich? Und in dem Fall, der VAR greift nicht ein oder schickt ihn nicht mal nach draußen, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und dann hört es irgendwann auch auf mit im Sinne des Fußballs und dann haben wir 1000 Elfmeter. Nee, haben wir nicht, weil das war für mich einfach ein Handspiel im 16er, das geahndet werden muss.
Ja, vor allem danach hat er ja dann die Ecke gegeben, ne, weil der Ball ja von der Hand Richtung Eckfahne ging. Und mich hätte mal interessiert, wahrscheinlich, wenn das Tor erzielt worden wäre und vorher die Hand im Spiel gewesen wäre, hätten sie das wahrscheinlich überprüft, weil Torerzielung und Handspielen, dann hätten sie das wahrscheinlich komplett zurückgenommen.
Absolut. Ne?
Na gut, sei es drum, sei es drum. Lass uns mit dem Sonntagnachmittag weitermachen. Und im torreichsten Spiel des Spieltages setzt sich am Ende der VfL Wolfsburg in einem ziemlich munteren, abwechslungsreichen Spiel mit 4:3 gegen die starken Mainzer durch. Die letzten drei Wochen beide Teams mit 3 Siegen am Stück, 5 Spiele ungeschlagen insgesamt. Ja, und die Wölfe, Fabi, die zeigten richtig gute Moral, bestätigen ihren guten Trend der letzten Wochen, lagen 3-mal bei dem Spiel zurück, kamen 3-mal zurück und am Ende war es Jonas Wind per Doppelpack, der sogar noch das 4:3 für die Wölfe in der 90. markierte. Und auf einmal steht der VfL Wolfsburg oben in der Spitzengruppe mit drin.
Ja. Wenn man sich die Tabelle anschaut und dann auf einmal den VfL Wolfsburg sieht, hätte vor ein paar Wochen auch noch keiner gedacht. Man denke nur an den Saisonstart. Was war das für ein Spiel? Ja, ein wildes Spiel. Also wie gesagt, hätte mich jemand im Vorfeld gefragt, schaltest du ein bei Wolfsburg gegen Mainz, hätte ich gesagt, spinnst du? In dem Sinne war es aber tatsächlich ein sehr unterhaltsames Spiel. Es war aufgrund der 7 Tore natürlich auch sehr, sehr kurzweilig. Es gab unabhängig der vielen Tore auch noch viele Torchancen in dem Spiel. Ich glaube natürlich aus Mainzer Sicht, wenn du 3-mal in Führung gehst auswärts und 3 Tore schießt, dann darfst du das Spiel eigentlich nicht verlieren. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir als Mannschaft passieren kann. Auf der anderen Seite, wenn man es natürlich mit den Wolfsburgern hält, tatsächlich muss man sagen, es ist ein Sieg für die Moral. Ich glaube, das kann nochmal einen richtigen Schub geben. Und am Ende des Tages muss man vielleicht auch nochmal ein paar Wochen zurückspulen und einfach dran denken, wie die Wolfsburger die Spiele vor allem gegen die Top-Mannschaften bestritten haben, wo man noch erahnen konnte. Genau. Welches Potenzial in der Mannschaft steckt, die jetzt münzt sich die vermeintliche Qualität auch in den Ergebnissen wieder oder so muss man sagen. Und dann stehst du vorne drin und ich glaube, du hast tatsächlich vor der Winterpause nochmal so ein Benchmark-Spiel mit dem BVB zu Hause am Sonntag vor Weihnachten, der mit Sicherheit die Richtung vorgeben kann, wie es im neuen Jahr weitergeht und um welche Plätze du spielst.
Ja, Wolfsburg jetzt 8 Spiele am Stück ungeschlagen, 6 Siege, 2 Unentschieden, richtig stark. Wir hatten es ja gesagt, du auch gerade, Fabi, am Anfang ganzen Top-Teams gehabt, da schon wirklich gute Ansätze gezeigt, schon da Pech gehabt bei dem einen oder anderen Spiel, könnten vielleicht sogar 2-3 Punkte mehr sein. Ralf Rasenhüttl hat so seine vermeintliche beste Elf mittlerweile gefunden. Da zeigt sich auch, dass dann Jonas Wind zum Beispiel dann auch erst spät eingewechselt wird. Ne? Also bei VW kann, glaube ich, gerade momentan keiner meckern.
Sportlich auf jeden Fall nicht, das stimmt. Ja,
da geht es auf jeden Fall
bergauf. Doch, die Frauen haben verloren.
Okay. Ja. Sind sie in Bayern noch auf den Fersen, ja? Die sind jetzt, glaube ich, vorbeigezogen,
Ja.
So, und dann haben wir zum Abschluss eine Punkteteilung bei der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Am Ende steht es da 1:1. Und die TSG Hoffenheim, für die war es, glaube ich, mal wieder zu wenig bei dem Spiel am Ende. Freiburger können da, glaube ich, ganz gut leben mit dem Punkt.
Ich weiß nicht. Sören, komm, das ist dein Spiel.
Ja, alles andere als, glaube ich, ein hochklassiges Spiel. Ja, bei Hoffenheim sieht man nach wie vor, glaube ich, dass sie im Moment keinen Lauf haben, dass da vieles noch nicht so passt, dass der vermeintliche Befreiungsschlag gegen Leipzig vor ein paar Wochen keiner war. Was man klar positiv hervorheben muss, ist, glaube ich, dass sie dann eben nach dem 0-1 durch Ginte zurückgekommen sind. Ja, ich glaube, Freiburg kann mit dem Punkt sehr gut leben. Für Hoffenheim, ja, den eigenen Ansprüchen laufen sie hinterher, ist der Punkt natürlich zu wenig. Auf der anderen Seite kann man sagen, wir sind im Pokal ausgeschieden, die letzten Wochen waren nicht so gut. Ist uns ein Punkt gegen eine gefestigte Bundesligamannschaft. Ich glaube, das muss man sagen, Freiburg ist definitiv ein, zwei Sprünge weiter als Hoffenheim. Von daher gerechtes Unentschieden, kein glanzvolles Spiel.
Ja, und die Freiburger Farbe jetzt so die letzten 6 Spiele auch nur 6 Punkte geholt. Leben dann noch so ein bisschen von ihrem vermeintlichen guten Start in die Saison, ne?
Ja, absolut. Also wie gesagt, und das, der große Vorteil im Breisgau, der ist so ruhig arbeiten. Es kommt keine Hektik auf. Also von daher glaube ich schon nach wie vor, dass sich die Mannschaft einfach da in der Tabelle einpendelt, wo sie einfach qualitativ hingehört. Und ich glaube, deswegen gibt es da auch so wenig laute negative Stimmen. Und ich glaube, man weiß es ganz gut einzuordnen. Und du holst jetzt einen Punkt in Hoffenheim und damit kann Freiburg, glaube ich, in Summe auch ganz gut leben.
Und die TSG Hoffenheim kann unterm Strich eigentlich froh sein, schon seit Wochen, dass hinter ihr so viele Mannschaften sind, die nicht wirklich punkten. Denn die TSG hat auch nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ja, über den Anspruch der TSG mit dem Kader braucht man, glaube ich, auch kein weiteres Wort verlieren. Vielleicht kommt da jetzt die Winterpause auch zur rechten Zeit, dass sie dann mit viel Selbstvertrauen und neuen Spielidee dann aus der Winterpause rauskommen. Fabi, zweite Liga. Ja. Und ich glaube, die Ergebnisse am Wochenende haben dir ganz gut gefallen.
Ja, immerhin hat Sören dann zur Fortuna geschafft, wenn er schon nicht zur VfL schafft, tatsächlich. Was heißt, die Ergebnisse haben mir ganz gut gefallen. Vielleicht von meiner Seite aus Highlight war tatsächlich Kaiserslautern gewinnt sozusagen in einer gewissen Hinsicht Topspiel gegen den KSC mit 3-1. Ansonsten größte Überraschung meines Erachtens die Schalke in Paderborn tatsächlich auch gut für die Tabelle gewesen. So rutschen alle noch enger zusammen. Und von daher würde ich sagen, auch hier der FC auswärts in Regensburg mit einem Pflichtsieg. Und man sieht einen Spieltag, unterschiedliche Ergebnisse und wie nah alles beieinander ist. Ich glaube, bis zu Platz 9, im Zweifel, wenn wir sogar 10, 11 mit reinnehmen, sind es 5 Punkte zu den Aufstiegsrängen. Also super eng.
Ich habe Schalker Bekannte, die sagten auch, sind nur noch 9 oder 10 Punkte auf einen Relegationsplatz. Also ne, so schnell kann es dann auch gehen, wenn man mal einen guten Lauf hat. Ne? Erste Niederlage da für die Paderborner, vor allem zu Hause. Und die Schalker müssen wohl, ich habe es auch nur gelesen und hinterher die Zusammenfassung gesehen, also richtig guten Fußball gespielt haben. Ja, deine Lauterner, Fabi, 7 Spiele am Stück jetzt ungeschlagen, auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, Sören, und das torreichste Spiel am Sonntag haben wir beide ja im Stadion verfolgt. Aber es war nach 15 Minuten eigentlich schon entschieden.
Ja, furiose 15 Minuten der Fortuna, nach 11 Minuten 3-0 geführt und dann war das Spiel im Prinzip gegessen. Also gerade in der ersten Halbzeit, das Muster von der Fortuna war relativ klar, Flanke und dann hoffen, dass Kovnacki ein Tor schießt, das hat perfekt geklappt. Muss aber auch sagen, die Braunschweiger waren an dem Tag nicht wettbewerbsfähig und die zweite Halbzeit, da hätte Fortuna mit dem einen oder anderen Konter noch das Ergebnis höher schrauben können, aber sie haben sich zurückgemeldet und also ich freue mich auch jetzt schon auf nächste Woche. Da ist, glaube ich, ein richtiges Knallerspiel gegen Schalke, auf Schalke. Und da wird man sehen, glaube ich, auch, wo die Reise der Fortuna hingeht, ob sie eben dann auch jetzt in solchen Spielen wirklich dreifach punkten können.
Also ich hätte das 5:0 wahrscheinlich nicht mehr im Stadion gesehen.
Um es kurz zu machen, Fabi, haben wir auch nicht.
Wir auch nicht.
Das wusste ich auch.
Nee, bei 4 haben wir gesagt, komm, das reicht. Das war, glaube ich, die 85. oder 80. Ja. Minute. Und dann haben wir gesagt, genug gesehen für heute. Fabi, was machen wir beim HSV? Ich habe noch keinen Bruno Labbadia auf der Bank gesehen.
Es wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich. Tatsächlich ist auch eine Frage des Geldes, würde ich sagen. Eigentlich sah es ganz gut aus. Guter Start ins Spiel. Du gehst sogar nochmal 2-1 in Führung. Am Ende kriegst du es 2-2. Richtig unglücklich zu Hause. Es hätte mit Sicherheit auch nochmal Auftrieb gegeben. Aber es wird auf jeden Fall einen Wechsel geben, weil ich glaube, Polzin ist noch nicht so weit, dass er in die Bundesliga-Mannschaft treten kann.
Sehr schön, perfekt. So, und dann haben wir noch die letzte Europapokalwoche in diesem Jahr. Die steht uns bevor. Und da haben wir am Dienstag, haben wir Sören bei Atletico Madrid zu Gast, Bayer Leverkusen.
Ja, Atletico jetzt am Wochenende ein Spiel gedreht. Also ich glaube, die sind auf jeden Fall in Form. 2-1 Atletico.
Okay. Der BVB, denke ich mal, holt in Bologna einen 2-0. Das war falsch. Bitte?
Der BVB spielt gegen Barcelona, oder?
Anstatt Barcelona habe ich Bologna geschrieben. Guck mal, um Gottes Willen. Gut, da muss ich das doch mal revidieren. Da verliert der BVB dann
mit 2-0. Ja, und Leverkusen hat ein Heimspiel gegen Inter Mailand. Ich habe mich schon gewundert.
Atletico Madrid. Habe ich den falschen Zettel in der Hand? Kannst mal sehen. Ah, sorry, Jungs, da müsst ihr jetzt mal bitte. War schon eine Woche
okay,
weiter.
Okay, Tobi, also Leverkusen zu Hause gegen Inter.
Verdammt nochmal, Niederlage für, unentschieden, 1-1.
Dortmund zu Hause gegen Barcelona.
0-2.
Leipzig gegen Villa.
2-1 Leipzig.
Stuttgart gegen die Young Boys.
1-2.
Und dann hast du Schachtjör Donetsk gegen Bayern München.
Ja, komm Fabi, hau raus.
0-1.
Auf euch ist doch Verlass. Hervorragend. Sören, komm, dann mach du die Europapokalspiele am Donnerstag.
Hast du die richtig rausgeschrieben?
Nein, da vertraue ich jetzt auf Fabi.
Moment. Spieltag.
Verdammt,
war ich schon. Also Hoffenheim hat auf jeden Fall ein Heimspiel gegen FCSB.
Steaua Bukarest.
Genau, da würde ich sagen, dass sie 3-1 gewinnen.
Das ist Lyon zu Hause gegen Frankfurt.
Frankfurt gewinnt 3-1.
Die Conference League habe ich nicht auf meinem Handy. Kann ich aber trotzdem nachgucken. Sekunde. Och. So, da haben wir, wo spielt denn der erste FC Heidenheim? Der spielt
Istanbul.
Ja, gegen Başakşehir. Başakşehir?
Başakşehir, ja, ja.
Das ist gut ausgesprochen. Keine Ahnung. Zu hören, hau ein Ergebnis raus.
2-1 Istanbul.
Oh, okay, perfekt. Ja, vielen Dank. Entschuldige ich mich nochmal. Ich war schon quasi im neuen Jahr mit meiner Vorbereitung hier auf meiner Zettelwirtschaft. Aber wir haben den Gewinner des Spieltages noch, ne?
Ja, dann fange ich mal an, bevor es hier stockt. Ich nehme Woltemade und den VfB Stuttgart.
Okay.
Für mich ist es der VfL Wolfsburg, die Serie hält, haben die Qualität wieder unter Beweis gestellt, die sie im Kader haben. Für mich Gewinner des Spieltags.
Und ich blicke über den Tellerrand hinaus, über den großen Teich. Ich nehme Marco Reus, der am Wochenende seine allererste Meisterschaft gefeiert hat. Mit LA Galaxy 2-1 Sieg gegen New York Red Bull.
Ja, ich habe da sogar ein paar Minuten reingeguckt, tatsächlich, weil es lief bei Apple TV.
Kostenlos?
Kostenlos.
Oh, ja. Okay.
Tatsächlich, also durch Zufall tatsächlich entdeckt, weil ich erst dachte, dass es bei der Zone übertragen wird. Habe dann bei Kicker nachgeguckt und dann eben über Apple TV ein paar Minuten reingeguckt. Also zum einen war ich überrascht, erstens, dass für so ein Finale so ein kleines Stadion gewählt wurde. Knapp 27.000. Oh. Im Übrigen Holger Badstuber war im Stadion, habe ich entdeckt auf Instagram tatsächlich. Und was auch noch auffällig war, es ist schon nochmal ein anderes Niveau, tatsächlich.
Okay, Marco Reus ja 75. Minute eingewechselt, hatte vorher auch gesagt, ganze Woche nicht trainiert und so und sagte auch, wenn es nicht ein Finale gewesen wäre, hätte er auch nicht gespielt oder im Kader gestanden. Also von daher, und Sandro Schwarz müssen wir auch noch gratulieren, denn der war der Coach.
Ja, aber bei New York.
Bei New York, Genau. Ja. Ja. In diesem Sinne sind wir dann durch.
Schöne internationale Woche euch allen und wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal nächste Woche.
Richtig. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss. Macht es besser. Tschüss.